Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Hören Sie heute von Dr. Friedemann Fritsch, Himmel und Hölle, eine Bibelarbeit zu Lukas 16, die Verse 19 bis 31.
Himmel und Hölle. Zwei Begriffe, die beide in der Bibel vorkommen, die beide mit starken Vorstellungen belegt sind, auch missverständlichen Vorstellungen, und über die ich gerne etwas sagen möchte. Im Zusammenhang mit einem Bibeltext, mit Lukas 16, mit dem Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Himmel und Hölle. Und ich werde im Wesentlichen über zwei Gedanken sprechen. Erstens werde ich darüber sprechen, es gibt eine göttliche Lebensordnung und die heißt Gerechtigkeit. Und nach dieser Ordnung, nach dieser Gerechtigkeit werden einmal alle Menschen beurteilt werden und gegebenenfalls auch verurteilt. Und das kann in der Bibel mit Hölle bezeichnet werden, das Ergebnis dieser Verurteilung. Der andere Gedanke, es gibt eine göttliche Lebensordnung, sie heißt Gerechtigkeit. Es gibt aber keine Verurteilung für Menschen, die sich mit Jesus Christus verbunden haben. Das sagt die Bibel ebenfalls sehr klar. Und diese Wirklichkeit, das mit Gott, mit Jesus verbunden sein, nennt die Bibel Himmel oder auch Herrschaft des Himmels. Doch von vorne wenden wir uns zunächst einem ganz profanen Ort zu, nämlich der Müllhalde. Eine Müllhalde ist ein Ort, wo keiner leben will, auch keiner leben kann. Aber damit müssen wir uns zuerst mal beschäftigen, wenn wir in die Bibel schauen. Das hebräische Wort Sheol bedeutet Totenreich, Totenwelt, das bedeutet Grab, auch Grabhöhle. Übrigens ist das Wort Hölle von der Höhle abgeleitet im Deutschen. Dem, also diesem Sheol, entspricht der griechische Hades. Hades, so heißt ursprünglich der Gott der Unterwelt, später auch die Totenwelt selber oder das Totenreich. Und Jesus selber erwähnt am häufigsten die sogenannte Gehenna. Das ist für ihn und seine Zuhörer ein völlig realer Ort, nämlich eine Müllhalde außerhalb der Jerusalemer Altstadt. Die kann man noch heute lokalisieren mit dem aramäischen Namen Gehinnom. Das ist mit Sicherheit kein schöner Ort gewesen. Hier wurden Abfall, Kot und manchmal auch Kadaver verbrannt. Es war im Grunde auch eine Müllverbrennungsanlage, diese Müllhalde. Und Jesus warnt vor diesem Ort. Dieser Ort steht für eine Realität, die Jesus seinen Hörern und damit auch uns ersparen möchte. Aber nicht erst im nächsten Leben, sondern jetzt. Jesus will nicht, dass wir uns in eine schlimme Situation bringen durch unser Tun, durch Entscheidungen oder Prioritäten, die einfach falsch sind. Und ich denke mal, dass viele dem auch zustimmen können, selbst wenn sie vielleicht jetzt nicht an Jesus Christus glauben. Die Gehenna, also diese Müllhalde, kann zur Hölle werden. Sie ist ein Bild für die Folgen von bösem und verkehrtem Tun. Und ich denke, dass jeder das irgendwie schon erlebt hat. Zum Beispiel, das Ergebnis eines Treuebruchs in der Beziehung ist Gehenna. Das Ergebnis von Lüge, von Gier, von Gewalt, das ist Gehenna. Terror zum Beispiel ist Gehenna. Und wenn sich dann ein Land gegen Terror zur Wehr setzt, kann das auch zur Hölle werden. Und spätestens hier wird es jetzt schon schwierig mit dieser rauchenden Gehenna, wo vieles so vor sich hin kohlt. Denn nicht immer trifft es die Bösen. Oft landen ja die Unschuldigen auf der Müllkippe des Elends. Und oft kommen die Verbrecher unbehelligt davon. Wie also kann Jesus so reden? Wie kann er das meinen, wenn es doch so oft die wirklich Schuldigen nicht trifft, die Reichen, die Mächtigen und die Bösen? Und an dieser Stelle lese ich jetzt Lukas 16, die Verse 19 bis 31, das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür und war voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von dem Tisch des Reichen herunterfiel. Dazu kamen noch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach der Reiche, der Reichgewesene: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn, Lazarus, sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sprach: Sie haben doch Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sagte: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie umkehren und Buße tun. Abraham aber sprach zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstehen würde. Soweit dieses Gleichnis. Und ich versuche jetzt zu erklären die Lebensordnung Gottes anhand dieses Textes. Ich sagte schon, Jesus redet in Bildern. Und manchmal verwendet er sogar noch schlimmere, drastischere Ausdrücke für das, was hier gesagt wird, für Hölle gesagt wird. Manchmal sagt er ewiges Feuer oder ewige Qual. Aber das sind immer Bilder, die etwas abbilden, die etwas zeigen, verdeutlichen wollen. Und damit sind wir eben jetzt bei der Geschichte von Lukas überliefert. Sie ist ein Gleichnis, eine Bildergeschichte. Der Reiche und der Arme sind Bilder für eine Lebensordnung. Und Himmel, hier wird das als Abrahams Schoß bezeichnet, also ein guter Ort. Und Hölle, der andere Ort, der schlimme Ort, das gehört zu diesem Bild. Also die beiden gehören zu diesem Bild. Man nennt diese Lebensordnung auch ausgleichende Gerechtigkeit. Der Arme wird entschädigt für all das, was er an Unrecht empfangen hat. Und der Reiche bekommt, was seine Taten verdienen. Das zeigt das Gespräch am Ende, wo er um Gnade für seine Brüder fleht. Vergeblich. Er hat offenbar seine Chance gehabt und er hat sie verspielt. Er hat die Ordnung Gottes durch sein egoistisches Verhalten beschädigt und jetzt wird das durch die sogenannte Strafe wiederhergestellt. Dieses Bild ist übertragbar. Wer es sich in diesem Leben gut gehen lässt, aber nicht Gutes tut, der wird, Müllhalde hin oder her, letzten Endes bekommen, was seine Taten verdienen, sagt Jesus, sagt die Bibel, unwiderruflich. Gewaltherrscher und der Tod und unendliches Leiden über andere Menschen bringt, also bitte glaubt nicht, dass diese Leute ungestraft davonkommen, ja, sie werden büßen. Und dafür steht das Bild der ewigen Pein. Aber diese Ordnung gilt natürlich auch für alle. Auch ich und ihr, auch die Jünger Jesu, auch die Gläubigen müssen damit rechnen. Sonst hätte Jesus dieses Gleichnis ja nicht erzählt. Wer die Ordnung Gottes verletzt, wird zur Rechenschaft gezogen. Wie das sein wird, das wissen wir nicht. Wir haben nur Bilder. Ein jeder, sagt die Bibel an anderer Stelle, ein jeder wird seinen und ihren Lohn empfangen für das, was er getan hat, sei es gut oder böse. Aber bevor man sich jetzt enttäuscht oder frustriert abwendet, diese Ordnung hat noch eine andere Seite. Der Elende bekommt, was ihm das Leben vorenthalten hat. Er bekommt es zurück. Lazarus ist in diesem Gleichnis ein Bild für das Leben in Elend, in Krankheit, in Armut. Und viele Menschen, möglicherweise die meisten Menschen auf dieser Erde, sind davon betroffen. Ich denke an die eingeschlossenen Zivilisten in ukrainischen Städten. Ich denke an die ermordeten Menschen in Israel, an die Märtyrer des Glaubens, an die vielen unschuldigen Opfer von Kriegen, an alle, denen man das Leben raubt, die man verhungern lässt. Sie alle werden einen Ausgleich bekommen in der anderen Welt. Und wieder sind wir mitgemeint. Auch ihr und ich und alle, denen hier etwas genommen wurde, die sich vielleicht im Leben nicht entfalten durften oder die eingeschränkt sind durch Krankheit, durch eine Behinderung, durch Unglück, sie alle werden in Gottes Welt entschädigt durch ein Leben in Fülle. Gottes gerechte Ordnung wird wiederhergestellt. Ihr merkt, logisch lässt sich das nicht aufrechnen. Wenn wir ehrlich sind, finden wir uns, glaube ich jedenfalls, in beiden wieder, also in dem Reichen und in dem armen Lazarus. Also in dem Reichen, der die Hölle verdient und vielleicht manchmal auch schon erleidet, aber auch in dem Elenden, der auf einen Ausgleich hofft. Wahrscheinlich ist es ganz gut, mal mit beidem zu rechnen. Ihr merkt, wir gehen jetzt Schritt für Schritt voran. Es gibt noch Fragen an der Stelle. Aber ihr merkt vielleicht eines, Jesus geht es hier nicht darum, wie das Leben nach dem Tod aussieht. Nein, Jesus ist es wichtig, wie das Leben vor dem Tod gelebt wird. Gott will Gerechtigkeit. Nach dieser Ordnung soll ich leben, sollt ihr leben, barmherzig, engagiert, mit offenen Augen für die Not vor deiner Tür, großzügig, auch beim Spenden zum Beispiel, ohne Vorurteile anderen gegenüber. Wenn man ein Unrecht sieht, man geht dazwischen, man sieht jemanden hilflos, hingehen, helfen, einen Ausweg zeigen. Persönlich gesagt, denke dran, sagt Jesus, dass es ein zu spät gibt, dass irgendwann keine Umkehr mehr möglich ist. Nutze die Zeit, Gutes zu tun. Gottes Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Devise. Im Himmel, in Gottes Welt, da geht es gerecht zu. Das ist die Ordnung Gottes. Und die soll euer Denken, euer Tun und auch eure Haltung bestimmen. Jetzt komme ich zu dem zweiten Gedanken. Ich sagte, keine Verurteilung. Gericht für alle, aber Verurteilung nicht für alle. Die Himmel stehen offen. Wie passt das jetzt? Das ist ein Blick auf das Ziel und die Bibel, insbesondere Jesus, nennt dieses Ziel die Himmel. Er sagt nie der Himmel, nämlich das steht für eine Wirklichkeit, die so groß ist, dass man das nur in einer Vielzahl ausdrücken kann. Die Bibel sagt, diese Himmel stehen euch offen. Himmel, das beschreibt sowohl eine Bleibe, wo man geborgen ist, wo es einem gut geht nach einer Zeit des Unterwegsseins oder auch des Leidens. Aber Himmel meint auch eine Gemeinschaft, in der kein Geschöpf dem anderen etwas schuldig bleibt. Ein Leben im Lot, in gerechten Verhältnissen. Strafe und Ausgleich, wovon wir eben sprachen, die sind nur ein Teil dieses Bildes. Das wird euch und mich und alle auch betreffen, schmerzhaft und beglückend. Aber der Himmel, die Lebensform Gottes, die ist unendlich viel größer als Hölle und Abrahams Schoß. Das ist mit Jesu Worten gesagt, die Herrschaft Gottes, das Heilwerden der ganzen Schöpfung, und dazu sind wir bestimmt. Ich versuche, das Ganze mal in einen Zusammenhang zu bringen, so wie es in der Bibel erkennbar wird. Erstens, es gibt eine Auferweckung für alle Menschen. Bitte rechnet damit, dass euer Tod nicht der Schlusspunkt sein wird, ganz gleich, was ihr glaubt oder für möglich haltet. Wir werden uns alle die Augen reiben, wenn es soweit ist. Es wird Überraschungen geben, schöne und vielleicht auch weniger schöne. Das ist das Erste. Es gibt eine Auferweckung für alle Menschen. Das Zweite, es gibt eine Art Gerichtsverhandlung, in der sich alle Menschen für ihr Leben verantworten werden. Übeltäter genauso wie Wohltäter, die Gottlosen genauso wie die Gläubigen. Drittens, Jesus Christus tritt in dieser Gerichtsverhandlung nach Auskunft der Bibel als Richter und Vertreter der göttlichen Lebensordnung auf. Und von Anfang an der Bibel, von Anfang an sagen alle Texte, auch die Propheten, bitte lebt so in eurem Leben, dass ihr diesem Richter einmal in die Augen schauen könnt. Bitte lebt so. Viertens, zugleich tritt dieser Richter Jesus als Anwalt auf. Als Anwalt der Glaubenden oder derjenigen, die ihm gefolgt sind. Die Bibel weiß nämlich, auch glaubende Menschen werden schuldig. Sie brauchen einen Fürsprecher, der sie und ihre Lebensgeschichte versteht, der ihren Glauben sieht, ihre Liebe, ihre Hoffnung trotz aller Schwächen anerkennt und würdigt. Dieser Anwalt ist der, der am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die verdiente Strafe auf sich genommen hat, aber mit dem sich eben diese Menschen verbunden haben. Und das macht den entscheidenden Unterschied aus. Das kommt zu fünftens. Es gibt keine Verurteilung für alle, die mit Jesus Christus, mit diesem Richter und Anwalt verbunden sind. Keine Verurteilung für alle, die ihm vertrauen, die aus seiner Vergebung leben, die auf seine Worte hören. Keine Verurteilung. Für Leute, auch für Leute, die scheitern, die schuldig werden, ja, vielleicht sogar schuldig werden müssen, um etwas Schlimmeres zu verhindern. Kleine Anmerkung dazu. Dietrich Bonhoeffer kennt die Vorstellung eines sündlos schuldig werdens. Also man kann sündlos schuldig werden. Und er meint damit, es gibt Situationen, wo Christen schuldig werden müssen, um etwas Gutes zu erreichen. Und sei es, um die eigene Würde als Geschöpf zu bewahren. Im Klartext, keine Verurteilung. Er spricht dich frei. Und nichts anderes meint Himmel. Und diese Himmel, diese Wirklichkeit, die werden dann auch nicht mehr getrübt sein durch düstere oder schmerzliche Erfahrungen, Erinnerungen. Es wird dann alles ganz rein, ganz klar, ganz geläutert sein, durchsichtig. Himmel bedeutet also, du wirst leben, wie Gott sich dein Leben dachte. Ohne Schmerz, ohne Schuld, ohne Tod. Vollendet wird sein, was der Schöpfer in dich hineingelegt hat und was im Glauben schon gewachsen ist. Die Liebe, die Verbundenheit zu ihm und zu den Menschen. Himmel bedeutet auch, du bist gerettet, du bist am Ziel, deine Sünde ist vernichtet. Du bist sein Kind, sein Ebenbild. Ich fasse zusammen. Jenseits der Bilder von Himmel und Hölle, von Belohnung und Strafe und Ausgleich, jenseits dieser Bilder ist der Gedanke von Gottes Gerechtigkeit wichtig. Er bindet das Ganze wie unter einem großen Bogen zusammen. Gottes Gerechtigkeit soll offenbar werden. Das, was er für seine Schöpfung, für die Menschen gedacht hat. Und sie wird offenbar werden. Und Menschen haben hier wirklich eine Entscheidung und eine Pflicht zur Entscheidung. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat mal gesagt, am Schluss der Zeit wird es nur noch zwei Gruppen von Menschen geben. Die einen werden zu Gott sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Auch dort, wo ich dir, Gott, nicht gerecht werden konnte. Die andere Gruppe aber, das sind die, zu denen Gott etwas sagen wird. Und Gott wird zu ihnen sagen, dein Wille geschehe. Du wolltest ohne mich leben, jetzt sollst du deinen Willen haben. Es gibt also einen Himmel und eine Hölle. Die Hölle, das glaube ich, die ist von Menschen gemacht. Der Himmel aber ist Gottes Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott. Ich danke fürs Zuhören.